Er ist auferstanden, so haben wir uns begrüßt. Das glauben wir, oder? Ja, einverstanden. Rechnen wir auch damit? Rechnest du damit, dass er wirklich auferstanden ist? Das bedeutet, er lebt. Er sieht dich. Er schaut auf dich. Nicht nur heute Morgen, wenn du so vor ihm glänzen kannst. Nicht nur während der Gemeindefreizeit. Auch wenn du von der Gemeindefreizeit heimgehst und ein Bierchen aufmachst. Auch wenn du mit Menschen redest. Wenn du vielleicht ungute Worte sagst. Wenn du mit deiner Frau streitest. Er lebt. Rechnen wir damit? Heute Morgen haben wir in der ersten Stunde, wo wir das Brot gebrochen haben, uns erinnert an Jünger, die plötzlich ganz erschrocken waren, als er da stand. Wie würden wir erschrecken, wenn er jetzt hier wäre? Ach, er ist hier. Stimmt, er ist hier. Er sieht dich. Er sieht deine Gedanken, wo du gerade bist in Gedanken. Er weiß sie. Ich glaube, wenn wir uns das vor Augen halten, dann werden wir auch oft erschrecken. Ich möchte heute Morgen zwei Jünger vor uns stellen, die an solch einem Tag wie Ostern sehr oft vor der Gemeinde stehen. Die beiden Emmaus-Jünger. Zwei Jünger, die ihn kannten. Die wussten, er wird auferstehen nach 3 Tagen, hat er ja gesagt. Die das auch glaubten, sage ich, behaupte ich jetzt mal, aber die nicht damit gerechnet haben. Wir werden sehen, was mit solchen Menschen passiert, wenn der Jesus ihnen dennoch begegnet. Ich möchte den Text lesen aus Lukas 24, Vers 30, 13 bis 36. Gut, Lukas 24, Vers 13 bis 36, da heißt es, und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er aber sprach zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Werk und Wort, vor Gott und vor dem ganzen Volk. Und wie ihn die hohen Priester und die Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei alledem ist heute der 3. Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und, als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend. Und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die, die mit ihnen waren, versammelt. Die sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Während sie aber dieses redeten, stand er selbst in ihrer Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist der Freudenruf, der den beiden Emmaus-Jünger entgegenschallt, als sie in Jerusalem ankommen und ihre eigene Erfahrung mit dem Auferstandenen erzählen möchten. Ein freudiger Ruf, ein Ruf, der aus einem überfließenden Herzen kommt. Am Morgen hatten diese beiden Jünger den Kreis der Jünger in Jerusalem verlassen mit einem total niedergeschlagenen Herzen. Die waren am Boden, die waren fertig. Und sie machen sich auf, marschen, ich weiß nicht, wie weit es war, ich glaube so um die 10 Kilometer, um nach Emmaus zu kommen. Wisst ihr, wie weit 10 Kilometer sind? Das ist ungefähr von uns, Pießen außen bis oben auf die Kampenwand. Das sind 10 Kilometer Marsch. Gut, da ist ein bisschen Höhe bei, war bei ihnen vielleicht auch. Also war schon ein Stück, das gelaufen sind. Und wenn man das so niedergeschlagen läuft, ist es schon ganz schön ermüdend. Und dann wird es dunkel und ihr Herz ist völlig am Boden. Aber sie sind jetzt wieder in Jerusalem. Wieder 10 Kilometer. Jetzt haben wir schon 20. Und sie sind nicht müde und kaputt, sondern überfließend und sagen, er lebt, er lebt, er ist auferstanden. Und sie haben ein ganz anderes Herz. Wie sie selber sagen, brennt ihr Herz. Brennende Herzen, kennst du das? Debbie, hast du ein brennendes Herz? So richtig brennend, richtig Feuer? Brennende Herzen machen heiße Frauen aus. Ein Wortspiel, gut. Hast du ein brennendes Herz? Brennt dein Herz, wenn du daran denkst, dass der Herr Jesus auferstanden ist, dass er lebt, auch heute Morgen zu uns reden will? Ich wünsche uns das. Und das ist mein Gebet für die Predigt heute Morgen, dass unsere Herzen brennend werden. Wir haben alle eine Gemeindefreizeit hinter uns. Vielleicht eine harte Woche, vielleicht matt und sagen, schön ein paar Tage frei jetzt. Ich wünsche dir, dass dich nicht nur erholst, sondern dass du ein brennendes Herz hast. Die Auferstehung des Herrn Jesus wird heute mehr angezweifelt als alles andere. Dabei ist das Christentum eine Religion, bei der es kein Grab für den Religionsgründer gibt. Wir haben kein Mekka, wir haben keine Kaaba, wir haben nicht irgendwo ein heiliges Grab, was wir verehren. Warum? Weil Jesus lebt. Wir rechnen unsere Zeitrechnung nach Christus. Die Auferstehung ist eines der bestbewiesensten Tatsachen in unserer Zeit heute. Er hat gelebt. Er ist gestorben. Und es gibt kein Grab von ihm. Er ist auferstanden. Er ist vielen, vielen Leuten erschienen. Und dennoch wird sie angezweifelt. Und man wundert sich dann, dass die Auferstehung keine Kraft für uns bedeutet. Dass wir nichts davon haben. Dass unsere Herzen nicht mehr brennen. Das ist so in unserem Vaterland. Und leider färbt das, glaube ich, auch auf uns Christen ab. Was uns vielleicht nicht mehr bewusst ist, ist, dass die Auferstehung das Werk unseres Herrn Jesus ist, was die meiste Auswirkung auf unser Leben hat. Nochmal, die Auferstehung ist das Werk unseres Herrn mit der größten Auswirkung auf unser Leben. Am Kreuz klärt sich die Frage, was er für uns getan hat. Er hat uns Frieden mit Gott geschenkt. Er hat die Frage unserer Schuld geklärt. Aber in der Auferstehung klärt sich die Frage, was er in uns tut. Was er in uns wirkt. Ob er unser Leben bestimmt. Das kann er nur, wenn er lebt. Die Bedeutung der Auferstehung wurde von den Aposteln in der Apostelgeschichte immer wieder herausgestellt. Wenn ihr euch die Predigten der Apostel durchliest, die kommen nie ohne die Auferstehung aus. Leider ist es in unseren Tagen, bei uns auch hier in Grassau oft so, wir stellen den Tod des Herrn Jesus sehr groß dar. Und die Auferstehung erwähnen wir wenig. Die Auferstehung ist das, wodurch der Herr Jesus in unser Leben wirkt. Ich muss euch einen Vers vorlesen. Apostelgeschichte 4,33. Der ist so kennzeichnend für das Werk, was die Apostel in ihrer Zeit gewirkt haben. Auch in der Welt, wo sie hinausgegangen sind und das Evangelium verkündigt haben. Und da heißt es, und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn ab und große Gnade war auf ihnen allen. Wünschst du dir Gnade für deinen Nächsten, für dich selber? Dann fang an, ein Zeugnis der Auferstehung zu werden. Nicht nur seines Todes. Die Apostel haben mit großer Kraft Zeugnis abgelegt von seiner Auferstehung und dadurch wurde Gnade gewährt. Ich glaube, wenn du und ich zu Menschen werden, die mit brennendem Herzen Zeugnis davon ablegen können, der Herr Jesus lebt, er lebt in mir, dann wird die Botschaft vom Kreuz geglaubt werden. Dass sie nicht geglaubt wird. Ich möchte es als Frage stellen. Könnte es dran liegen, dass du und ich so ein jämmerliches Zeugnis leben von seiner Auferstehung? Wir sind Christen und wir dürfen jederzeit umkehren. Wir dürfen heute anfangen, ein Zeugnis seiner Auferstehung zu leben. Und ich wünsche uns das, dass das so heute für uns die Botschaft ist. Ich möchte ein brennendes Herz. Ich möchte ein Herz, was begeistert ist von einem Herrn, der lebt, der in mir lebt. Und der in mir wirkt. Damit es so wird, schauen wir uns heute die Emmaus-Jünger an. Das waren, entschuldigt den Ausdruck, genauso trübe Tassen wie wir. Ne? Ja, der Herr lebt. Ja, Nein, die waren niedergeschlagen. Die waren am Boden. Die hatten Dinge in ihrem Leben erlebt, die sie aus der Bahn geworfen haben. Werden wir uns gleich ein paar Gedanken drüber machen, wer es das war. Aber sie haben erfahren, wie sich ihr Leben umkehrt, wie sie brennende Herzen kriegen und wie sie die Klappe nicht halten können von diesem auferstandenen Herrn. Und ich wünsche uns, dass wir dahin kommen. 5 Punkte habe ich in meiner Predigt. Und zwar, die Auferstehung will geglaubt werden oder muss geglaubt werden, damit das geschehen kann. Das zweite ist, die Auferstehung darf erfahren werden. Das dritte ist, die Auferstehung soll gelebt werden. Das vierte ist, sie darf gehofft werden. Und das fünfte ist, sie muss gepredigt werden. 5 Dinge, damit wir brennende Herzen kriegen und kraftvolles Zeugnis ablegen von der Auferstehung. Fangen wir mit dem ersten an. Auferstehung will geglaubt werden. Damals vor 2000 Jahren haben viele Menschen den Auferstandenen erlebt. In 1. Korinther 15, Vers 4 und 8 zählt der Apostel Paulus mal auf, wer alles so den Herrn Jesus erlebt hat. Er fängt da an mit Jakobus und Petrus und die Jünger und die Frauen und 500 Mann auf einmal. Jede Menge haben ihn erlebt, haben alle ein brennendes Herz gehabt. Nö. Haben alle was davon gehabt, dass er auferstanden ist und lebt? Nein. Nein, du kannst dem Auferstandenen begegnen und dein Leben geht den Bach runter. Die Bibel hat da auch Zeugen für. Damals waren am Grab des Herrn Jesus Wächter. Die haben das Grab bewacht. Und die sind die Ersten, die Auferstehung erlebt haben. Die haben dort gesessen und der Engel des Herrn ist gekommen und es hat sie von den Socken gehauen. Und dann gehen sie hin zu den Hohenpriestern und sagen, der ist auferstanden. Und dann greifen die Hohenpriester tief in die Taschen. Ob sie ihnen wohl mehr gegeben haben wie dem Judas? Sie haben ihnen Geld gegeben und haben gesagt, haltet die Klappe. Kein Wort. Das darf nicht wahr sein. Und sie nehmen das Geld und ersticken die Wahrheit der Auferstehung. Und kein Glaube kommt in ihren Herzen auf. Sie haben das Wunder der Auferstehung als Erste erlebt. Keinen Gewinn daraus gezogen. Das, was geblieben ist, ist, dass sie bis heute ein Gespött der Menschheit sind für bestochene Wächter. Was wäre wohl gewesen, wenn sie gesagt haben, hätten, er ist auferstanden? Wir würden sie heute in unseren Predigten bedenken als die, die es Erste, das Wunder der Auferstehung erlebt haben, wie sie verändert worden sind, von Feinden Christi zu Kindern Gottes geworden wären. Stattdessen lächeln wir über diese Deppen. Was machst du mit der Auferstehung? Ist sie dir klar? Keiner ist hier, der Zweifel dran hat, oder? Keiner zweifelt, dass der Jesus auferstanden ist. Jetzt mal die Frage ehrlich, glaubst du es? Glaubst du sie wirklich? Das heißt, ist sie real, jeden Moment in deinem Leben präsent? Ist sie was, was du in deine Tagesplanung einkalkulierst? Herr, du siehst mich. Du siehst, was ich lese, du siehst, was ich im Internet anschaue, du siehst, wie ich mit den Arbeitskollegen rede und scherze, du siehst, über welche Witze ich lache, welche ich vielleicht selber erzähle, du siehst, wie lieb ich mein Geld habe. meine Ruhe. Wie wenig lieb meine Frau. Bestimmt es mein Denken? In Römer 10, Vers 9 versichert Gott durch Paulus, dass, wenn du mit deinem Munde den Herrn Jesus bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Klar, das verkündigen wir ja der Welt, ne? Dummerweise schreibt Paulus das an Gläubige. Er fragt die Gläubigen und sagt denen, hey, du wirst gerettet, wenn du glaubst, dass der Herr Jesus auferstanden wird. Und wenn du das mit deinem Mund bekennst und wenn es in deinem Herzen glaubst, was soll denn noch gerettet werden? Oh ja, dein Geist ist gerettet. Du hast einen Platz im Himmel. Ich weiß nicht, wie weit vorne du reserviert hast. Aber du bist drin, ne? Hurra. Ist auch gut so, freue ich mich mit dir. Aber der Herr Jesus hat dir ein Leben geschenkt. Ein Leben hier auf der Erde, was Bedeutung für die Ewigkeit haben soll. Das möchte er retten. Das soll nicht draufgehen mit Computerspielen. Das soll draufgehen im Fruchtbringen für ihn. Das nennt der Herr Jesus dein Leben retten. Lest mal den Hebräerbrief. Auch ein Brief an Gläubige geschrieben. Ich glaube, wir zweifeln nicht daran, dass die Gläubigen, dass die Hebräer gläubig waren. Und wie oft schreibt er, dass sie sie retten müssen, dass sie ihre Rettung festmachen müssen, dass sie ihr nachjagen sollen. Wie sieht es aus? Glauben, dass der Herr lebt. Das führt zur Errettung. Glaube an den Auferstandenen hat rettende Wirkung für Gerettete. Für Gerettete. Ich zweifle nicht an, dass du im Himmel sein wirst. Aber wie wirst du da sein? Wird dein Leben von dem Herrn Jesus bestimmt gewesen sein? Wird es etwas sein zu seiner Lob und Ehre und Verherrlichung? In unserem Text begegnen uns sogar Jünger Jesu, die zur Zeit oder zunächst mal keinen Gewinn davon hatten, dass sie wussten, der Herr Jesus ist auferstanden. Sie waren zwar Jünger Jesu, glaubten also an seine Gottessohnschaft, vielleicht auch an seine Mission, die Welt zu retten, aber die Tatsache der Auferstehung überforderte doch ihren Glauben. Im Gegenteil, die Reden von so manchen Frauen hatten ihre Herzen gewaltig durcheinander gerüttelt. Sie sagen ja, und unsere Frauen haben uns verwirrt. Kommt heute auch oft vor, ne? Leider meistens durch den kurzen Rock oder was weiß ich was. Aber wenn unsere Frauen uns sagen, hey, Jesus lebt, denk dran, was schaust denn schon wieder? Verwirrt uns das? Macht uns das wütend? Manchmal ist es gut, wenn Frauen uns verwirren. Nicht immer. Und ihr Schwestern solltet aufpassen, dass ihr nicht die Brüder durcheinander bringt. Auch in der Lehre nicht. Aber hier war eine Tatsache da. Jesus lebt. Und zum Glück haben die Frauen die Emmaus-Jünger durcheinander gebracht, haben sie zum Unfrieden geführt und sie sind weggegangen, niedergeschlagen mit verwirrtem Herzen. Das macht sie aufnahmefähig dafür, das zu erleben, was geschehen ist, nämlich, dass der Jesus auferstanden ist. Der Glaube an die Auferstehung ist ein Glaube, der das nicht nur für möglich hält, dass Tote auferstehen, sondern ein Glaube, der damit rechnet. Es ist ein trotzdem Glauben. Ein Glaube, dem der Verstand nicht im Wege steht. Ein Glaube, der über dem Verstand ist und der sich hält an das, was Gott gesagt hat. Der Gott einfach alles zutraut, sogar Auferstehung aus den Toten. Diesen Glauben kann kein Mensch haben. Diesen Glauben kann kein natürlicher Mensch haben. Und wisst ihr was? Gott weiß das. Gott weiß, dass die Jünger überfordert sind. Dass sie es nicht drauf haben. Dass es nicht funktioniert. Und er greift helfend ein. Der Glaube an die Auferstehung oder wird geweckt bei den Jüngern, indem dass sie den Auferstandenen erleben. Das ist der zweite Punkt. Auferstehung darf erlebt werden. Der Herr Jesus begegnet Menschen, damals wie heute. Wenn der Auferstandene sich nicht Menschen gezeigt hätte, Hand aufs Herz, wer von uns hätte geglaubt, dass er auferstanden wäre? Stell dir vor, die Bibel hätte berichtet, er ist am Kreuz gestorben und er ist am dritten Tag auferweckt und eine Zeit später in den Himmel aufgefahren. Keine Zeugen. Hättest du geglaubt? Ich nicht. Auch wenn es da gestanden hätte, es hätte uns doch schwer gefallen. Gott neigt sich den Menschen zu, in ihrer Schwachheit. Und er sagt, hey, ich weiß, das überfordert euch. Ich gebe euch Hilfe. Ich zeig mich. Menschen dürfen mich erleben. Und so geht der Menschen nach, die Not in ihrem Glauben haben, und steht vor ihnen und redet mit ihnen. Ist doch toll, oder? Und das tut er bis heute. Wir dürfen das genauso erleben, in deinem und meinem Leben. Und wie macht der Herr Jesus das? Wie tut er das? Wie begegnet er den Emmaus-Jüngern? Was macht er? Persönlich, wie macht er das? Seid ihr noch da? Er spaziert mit ihnen. Und was macht er beim Spazierengehen? Er hört zu. Und was macht er dann? Und was macht er in der Zeit, die er sich nimmt? Er erklärt ihnen, was ihn betrifft, im Wort Gottes. Hier haben wir es. Hier haben wir es. Gottes Wort. Wann hast du das letzte Mal so richtig Zeit mit Gottes Wort verbracht? Streich die Zeit, die 5 oder 10 Minuten oder Viertelstunde, die du morgens nimmst, um drin zu lesen, damit du dein Pflichtprogramm erfüllt hast. Wann nimmst du dir Zeit und sagst, ach Herr, ich habe heute Nachmittag Zeit. 2, 3 Stunden möchte ich dir zuhören. Du siehst, mein Herz brennt nicht mehr. Kannst mir nochmal erklären, wer du bist? Nimmst dir solche Zeit. Ich sag dir, du wirst ein brennendes Herz bekommen. Dein weißes T-Shirt kriegt einen schwarzen Kohlfleck. Aber wir sehen so wenige mit diesen schwarzen Flecken auf dem T-Shirt, weil das Herz brennt. Was ist los mit uns? Wie viel Zeit richten wir dem Auferstandenen ein, in seinem Wort zu uns zu reden? Ihr habt alle gesagt, ihr glaubt dran, dass er auferstanden ist. Manche haben zugestimmt und gesagt, ja, ich rechne auch damit. Und wie viel Zeit räumst du ihm ein, dir zu begegnen, so mal ausführlich zu erklären? Ich sage euch, die Jünger haben einen Fehler gemacht. Die haben gebetet, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Wir singen das und sind immer ganz high, wenn wir das Lied singen. Und in jedem unserer Gebete beten wir das. Der Herr hat längst versprochen, ich bin bei euch bis ans Ende der Tage. für uns, damals den Jüngern noch nicht, das hat er bei seiner Auferstehung getan. Er ist da. Die Jünger haben das gebeten, weil sie Gastfreundschaft üben wollten. Sie wussten gar nicht, wer vor ihnen steht, sondern sie haben das getan, weil man das so tut, eine Floskel, Herr, bleibe bei uns. Sie wussten noch gar nicht, dass der Herr war. Es war, man ließ keinen Wanderer alleine im Dunkeln über Nacht, sondern man hat ihm eine Unterkunft geboten. Das war ihr guter christlicher Lebensstil. Die Jünger hatten keine Angst um sich, sondern die wollten dem Herrn was Gutes. Und hinterher sagen sie, ey, wie hat unser Herz gebrannt. Und wenn du sie gefragt hättest, hätten sie gesagt, wäre es schön, wenn er noch weiter geredet hätte. Wir haben ihn unterbrochen. Kennst du das? Kennst du solche Momente, wo du mit seinem Wort alleine bist und dann sagst, jetzt muss ich aber, tut mir leid. Herr, es war so schön. Mein Herz ist so voll, so brennend. Überleg mal, was du heute Nachmittag machst. Ist besser wie Eier suchen. Lies in seinem Wort. Begegne ihm. Und dann geht er mit rein. Und dann bricht er mit ihnen das Brot. Und dann erkennen sie ihn. Und dann wird es deutlich, er ist auferstanden. Wir haben heute Morgen das Brot gebrochen. Wir waren sehr wenige. Sehr, sehr wenige. Leute, der Herr lebt. Und im Brotbrechen kannst du ihn erleben. Wenn du Sehnsucht danach hast und sagst, ich möchte noch mal den Herrn so ganz besonders erleben. Ich möchte noch mal, dass er vor mir steht. Jeden Sonntag brechen wir das Brot. Und dann steht er vor uns, in dem, was er getan hat. Wer er ist, der am Kreuz gelitten hat, der auferstanden ist. Der Christen brennt das Herz. Glaube. Glaube lebt von der Begegnung mit dem Auferstandenen. Wie viel Gelegenheit richtest du dem Herrn Jesus ein, deinen Glauben zu bestimmen? Das Problem ist nicht erst 2023 da. Ich weiß nicht, 40, 50 Jahre nach Christus hat Paulus einen Brief geschrieben an die Korinther. Entschuldigung, die Zahl, ich weiß sie nicht. Aber kurz danach, als Paulus noch lebte, hat er an die Korinther geschrieben, in 1. Korinther 15, Vers 13 und 14, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, so ist Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos aber auch euer Glaube. Bist du dem Auferstandenen begegnet? Lebt er? Lebt er in dir? Hat er Wohnrecht in dir? Wenn nicht, hau ein Ei über deinen Glauben. Ist wurscht. Wird nie eine Kraft in dieser Welt haben. Es wird nie die Gnade Gottes in unser Land hineinfließen. Es ist gut, dass wir für unser Land beten. Aber wir sollten für unser Land leben und für die Missstände, die da sind, als Menschen, in denen der Herr Jesus brennt. Und es wird Gnade auf allen sein. Erinnern wir uns an Apostelgeschichte 4. Glauben, erfahren und jetzt geht's rund. Jetzt wird Glaube gelebt. Auferstehung soll gelebt werden. Als die Jünger den Auferstandenen erkennen, erkennen wir die Jünger nicht mehr wieder. 10 Kilometer gewandert, niedergeschlagen, am Abend erst losgelaufen, fertig, müde. kaputt. Und dann begegnen sie dem Auferstandenen. Und plötzlich liest man nichts mehr von Müdigkeit, von Kaputtsein, Kraftlosigkeit, Muskelkater oder sonst irgendwas. Sie machen sich auf. Sie laufen los. Brennendes Herz ist da. Wir kennen sie wirklich nicht wieder. Hat deine Frau schon mal gesagt, ich erkenne dich nicht wieder? Meistens ist das nicht, weil dein Herz brennt, sondern weil du irgendeinen Blödsinn machst. Bei mir ist das schon mal so. Ist das der, den ich geheiratet habe? Wie schön wäre, wenn der Herr Jesus sagen würde, hey, ist das der, den ich erlöst habe? Der war doch immer so träge und müde. Und jetzt bin ich ihm begegnet und ich erkenne ihn nicht wieder. Der Kerl hat Power. Gibt's das in deinem Leben? Lebst du Auferstehung? Ich will den Bogen nicht überspannen, aber die Bibel sagt es. Schauen wir mal in Gottes Wort. Kolosser 3, Vers 1. Da steht, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten. Jawohl, hier steht, wir sind Auferweckte. Lebst du Auferstehungsleben? Das heißt, das eine Leben ist tot und das neue Leben lebt in dir. Leben, über das Tod keine Gewalt mehr hat. Du lebst das Leben des Auferstandenen in dir. Du selbst bist mit ihm auferstanden. Merkt ihr, hier schließt sich der Kreis, wie der Herr Jesus mal in Johannes 11 zu der Maria sagt, zur Martha hat er es gesagt, genau. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Lebst du das Leben Jesu in dir? Dann findet Veränderung statt. Veränderung in dieser Welt. Veränderung, ja, die man nicht für möglich hält, wenn man das nicht erlebt hat. In unserem Text finden wir es nicht, aber Auferstehung darf auch gehofft werden. Wir haben noch eine Auferstehung vor uns. Unser Geist, unsere Seele, unser Leben, unser Inneres, unser Menschsein ist mit dem Herrn Jesus auferweckt. Was fehlt, ist noch der Leib. Das werden wir mal erleben und das Johannesevangelium redet davon. Der Herr Jesus gibt im Johannesevangelium sehr stark Zeugnis davon, dass diese Auferstehung kommen wird. Und ich möchte sie der Vollständigkeit halber erwähnen. Das, was du in deinem Herzen erlebst, ein brennendes Herz, das wird auch mal in deinem Leib so sein. Meiner ist irgendwie ziemlich ramponiert. Ich bin nicht immer gut damit umgegangen und es sind auch Dinge auf mich zugekommen, die hatte ich nicht in der Hand. Mein Leib hat einfach nicht mehr die Kraft. Der zerfällt, sagt Paulus, aber der innere Mensch, der wird aufgebaut. Aber auch der äußere Mensch wird eines Tages auferstehen. Ich möchte ein paar Verse vorlesen, die sprechen für sich. Johannes 6, 39, dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Vers 40, denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Vers 44, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Vers 54, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Hat noch jemand Fragen? Soll der Herr Jesus es noch öfter sagen? Wir werden auferweckt. Lass dir diesen Trost niemals rauben, diese Hoffnung. Denn Paulus sagt, in 1. Korinther 15, Vers 19, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die Elendsten von allen Menschen. Nochmal, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, sind wir die Elendsten von allen Menschen. Menschen, die nicht an die Auferstehung glauben, sind elend. Und Gott möchte retten. Das letzte, der Punkt 5. Also geglaubt, erfahren, erlebt, gehofft und jetzt kommt verkündigt. Unsere beiden Jünger mit dem schwarzen Fleck auf dem T-Shirt wegen dem brennenden Herzen hält nichts mehr zurück. Sie laufen sich, glaube ich, die Lunge aus dem Hals. Ich kann mir vorstellen, sie sind die Strecke noch nie so schnell gelaufen. Ruckzuck waren sie wieder in Jerusalem. Und sie müssen den Geschwistern, ihren Geschwistern, mitteilen. Jesus lebt, die Frauen hatten recht. Sie reißen die Tür auf und sofort kommt sie ihnen entgegen. Hey, Jesus lebt, er war hier. Wie? Wir sind nicht alleine in dem Erleben der Auferstehung. Damals waren es die Jünger nicht und wir auch nicht. Wisst ihr, und da kommt echte Gemeinschaft auf. Echte Gemeinschaft kommt nicht beim Bierchen auf, nicht beim Kegeln, nicht beim Billardspielen, nicht beim Tischkicker oder sonst was. Das sind alles gute Dinge. Gemeinschaft findet da statt, wo der Auferstandene in der Mitte steht. Die Jünger haben die Freude, dieses Hallo erlebt. Erlebt, indem sie sich darüber austauschen. Tauschen wir uns noch darüber aus, was wir mit dem Herrn Jesus wirklich erlebt haben? Ich meine nicht, wie er uns unsere Wünsche erfüllt hat. Wie er uns trotzdem in der Mathearbeit geholfen hat, obwohl wir nicht gelernt haben. Das ist eine tolle Sache. Aber ich meine, wann hat der Jesus vor dir gestanden? Wie sah er aus? Was hat er gesagt? Was ist mit deinem Herzen passiert? Erzähl mal, wie das ist, wenn das Herz brennt. Hat er dich zerbrochen? Und hat er dich dann aufgerichtet? Wann reden wir darüber? Wann reden wir darüber, welches Wort so uns fundamental umgekehrt hat? Die Jünger haben hier den Herrn Jesus erlebt und haben erlebt, wie es von Depression zur Freude geht. Das waren nicht irgendwelche Peanuts, wo die Welt sagen könnte, das war Zufall. Das war fundamental. Können wir uns darüber austauschen? Wisst ihr, wenn das geschieht, wenn man zusammen ist und sich darüber austauscht, dass der Jesus lebt, dann passiert genau das, was damals in Jerusalem geschehen ist. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Was geschieht in Jerusalem? Plötzlich steht er da. Plötzlich ist er da. Leibhaftig und sagt Friede euch. Kein Erschrocken. Brennendes Herz. Wisst ihr, wenn der Auferstandene uns antrifft mit brennenden Herzen, dann wirst du Frieden erleben. Keine Furcht. Dann geht's rund. Das wünsche ich uns. Ich wünsche uns, dass die Auferstehung wirklich eine Kraft ist, die unser Leben verändert. Aus dem Grund möchte ich zum Schluss euch einfach ein Gebet vorlesen, was wir in der Bibel finden. Der Apostel Paulus bittet das und in der Mitte des Gebets steht ein Satz, um den sich alles dreht. Ich lese es vor. Was irgend mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, ich halte alles für Verlust um der übertrefflichen Größe und der Kenntnis Jesu Christi meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck gehalten habe, damit ich Christus gewinne. Und jetzt kommt der Satz. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, in denen ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich auch irgendwie hingelangen möge zur Herausauferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder dass ich schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Amen. Ich wünsche euch gesegnete Ostertage und dass ihr sie nutzt, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung zu erleben. Amen.